Seit seinem 16. Lebensjahr beschäftigt er sich mit UFO-Forschung. Seine Bekanntheit erlangte er 1997 mit seinem Buch Leben im Weltraum und 2 Jahre später mit UFO-Sekten, das er zusammen mit Lars A. Fischinger verfasste. Mein Gast hat Bücher zu verschiedenen grenzwissenschaftlichen Themen veröffentlicht, darunter Menschheitsrätsel, rätselhafte Persönlichkeiten des vergangenen Jahrhunderts, die Rätsel des Mars und artverwandte Themen. Sein neues Buch trägt den Titel Auf der Suche nach dem Garten Eden. Kamen unsere Schöpfer aus einer Raumstation? Roland M. Horn ist 1963 geboren und seit seiner Kindheit an Astronomie interessiert. Guten Abend, Roland, und herzlich willkommen zum JWR-Podcast.
Guten Abend, Dean. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass du die Zeit dir vor allem auch genommen hast und pünktlich sozusagen auch zu deinem neuen Buch, worum es heute auch schwerpunktmäßig geht, aber natürlich auch spezifisch gehen wir in die einzelnen Inhalte rein. Und für alle, die Interesse im Laufe des Gesprächs vielleicht an Rolands Werk dort finden, finden den Link zu dem Buch unten in der Videobeschreibung. Ich habe mir ja, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, mich mal so ein bisschen schlau über dich gemacht und habe mir mal wirklich im Detail angeschaut, zumindest das, was man sehr leicht im Internet findet, zu dem, was du veröffentlicht hast. Du hast ja unfassbar viele Werke im Laufe deines Lebens ja bisher auch verfasst. Wenn man bisher so viele Bücher geschrieben hat, wie stößt man da dann auf den Garten Eden und was war der Anlass, um dieses Buch überhaupt zu schreiben?
Ja, der Anlass liegt schon weiter zurück. Das geht schon auf mein letztes Buch, Biblische Wahrheiten, zurück. Dort habe ich schon die Restitutionstheorie, auf die wir später noch zu sprechen kommen, thematisiert, die eine ganz interessante Sache ist und ein ganz neues Licht wirft auf die Geschichte vom Garten Eden. Andererseits habe ich gleichzeitig ein Buch von David Rohl gelesen, der eine neue Theorie hat über die Lage des Garten Edens und darüber, wie das ans Ablauf gelaufen ist. Da fand ich auch sehr viel Schlüssiges drin. Allerdings einige Erklärungen. Er ist ein konservativer. Er wird als eher als alternativer Archäologe bezeichnet, beziehungsweise Ägyptologe. Ägyptologe ist er. Und da wäre für uns einer, der sich mit UFOs und so weiter Atlantis beschäftigt hat, aus grenzwissenschaftlicher Sicht, würde vielleicht noch als orthodox durchgehen. Und das sind einige Themen, da versucht er sich so ein Stück weit an die Orthodoxie zu halten, aber da passt das nicht, da muss man weitergehen. Und dann kommen wir dann weiter in dem Skript und dann kommt man so auf die außerirdische Theorie, die ich lange nicht wahrhaben wollte, an der man aber eigentlich nicht vorbeikommt. Es gibt aber auch Alternativen, es könnte eine alte Kultur für die Schöpfung verantwortlich sein, die von einer alten menschlichen Kultur, vielleicht Atlantis, geschaffen worden ist. Es gibt die Theorie von einer simulierten Welt, die relativ neu ist und die mich vielleicht am meisten interessiert, vielleicht weil sie das Neueste ist. Und ja, so haben sich die Punkte ergeben. Dann gibt es noch eine ältere Geschichte, das christliche Channel Medium Edgar Cayce hat sich auch mit dieser These, also mit der Schöpfung, auseinandergesetzt. Und da sind noch andere Dinge drin, wie die Bibel, obwohl er eigentlich als Kind dann eher ein Evangelikaler war, wenn man das damals schon so bezeichnet hat. Und ja, da bildet sich ein ganz interessantes Gerüst dann zusammen, das dann von Anfang von halbwegs konventionell zu unkonventionell geht zum Schluss hin.
Du hast gerade erwähnt, dass die allgemeine Alien- oder UFO-Theorie, dass du dir am Anfang erstmal gar nicht wahrhaben wolltest. Wenn du dich schon so lange generell mit diesen Themen beschäftigst, wie lange hat das denn dann im Grunde genommen gedauert oder wann war sozusagen der Knackpunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt haben wir hier wirklich etwas, was wir ernsthaft in Betracht ziehen müssen? Wann kam da persönlich in deinem Leben dieser Moment?
Ja, also es gab da mehrere Knackpunkte. Ich war etwa 16 Jahre alt. Da war eine UFO-Welle und da war also war das deutsche Thema in Deutschland sehr aktuell. Und ich habe da mehrere Filme gesehen und dann auch Bücher gelesen. Damals war ich noch überzeugt von der außerirdischen Theorie. Später bin ich dann davon abgekommen, da war der Werner Walder, ich weiß nicht, ob der heute noch ein Begriff ist, von der UFO-Gruppe XENAP, Skeptikergruppe. Der hat mich damals davon überzeugt, dass das alles Humbug ist und hat mir da Dinge gebracht und erzählt, von denen ich später erfahren habe, dass das nur Skeptiker-Ideen als sind, also Ideenübersetzung von irgendwelchen Skeptikern, wo er dann vielleicht einen Satz oder so dazu geschrieben haben. Zwischendurch war ich mal in der evangelikalen Gemeinschaft tatsächlich. Dann habe ich die Übung für Dämonen gehalten, weil das dazu üblich war und mich nicht weiter damit beschäftigt, weil man das da nicht tut. Da war ich dann irgendwann wieder draußen. Da habe ich wieder angefangen, mit Werner Walder Kontakt aufzunehmen und auch mit der GEP, in der ich lange Jahre Mitglied war. Und bin dann aber mit der Zeit, das hat eine Weile gedauert, da vom Skeptizismus wieder abgekommen, weil ich gemerkt habe, da gibt es Fälle, da passt das nicht. Da passt aber auch die ETH-Theorie nicht. Da habe ich versucht, die zu umgehen mit alternativen Theorien, wie sie zum Beispiel Kiel vorgebracht hat, wie sie Wallet vorgebracht hat. Und das erschien mir alles plausibler, weil eben das weitergefasst ist. Da kommen die Wesen nicht aus dem Weltraum und ihre Absichten sind unergründlich und diese vielen Rassen, die da sein sollen und was ich nicht glauben konnte und diese vielen Landungen, das hat da alles nicht so richtig reingepasst. Da hänge ich heute noch dran, aber ich bin heute der Meinung, dass es dass das gesamte UFO-Phänomen, auch die übrig gebliebenen Fälle, nicht mit einer einzigen Lösung erklärt werden können. Zum Teil glaube ich, dass da auch noch militärische Dinge eine Rolle spielen, vielleicht sogar Überbleibsel aus dem Dritten Reich, so ganz im Ansatz, nur vorsichtig, da muss man ganz vorsichtig äußern, da habe ich schon viel aufs Dach gekriegt, deswegen. Und dann mit der neuen Physik und so weiter und was man da alles hört und der Weiterentwicklung, da bin ich dann zur Erkenntnis gekommen, dass manche Fälle tatsächlich vielleicht auch doch außerirdische Besucher sind.
Gibt es eine mögliche Verbindung zwischen, ich sag mal, Schöpfern und auch einer Simulationstheorie, die vielleicht mehrere dieser möglichen Beginne, weil darum geht es ja letzten Endes ja auch in deinem Buch dann auch in dem Fall ja auch, aber dass es auch mögliche Verbindungen oder ja, Fusionen, wenn man es vielleicht auch mal so ausdrücken kann, von verschiedenen Dingen, die am Anfang vielleicht stattgefunden haben, ist das auch etwas, was man vielleicht in Betracht ziehen könnte?
Ja, natürlich, ganz am Anfang ist ganz schwierig. Was hat ganz am Anfang gestanden? Ganz am Anfang kann in meinen Augen kein Urknall gestanden haben, zum Beispiel, weil das muss ja auch alles irgendwo herkommen. Und es gibt auch eine alternative Urknalltheorie, dass die ganze Welt schon eine Simulation ist. Das finde ich faszinierend, aber irgendjemand muss diese Simulation ja dann betrieben haben oder in Betrieb gesetzt haben. Und auch der Multiversumstheorie und vielen anderen, auch der außerirdischen Theorie, verschiebt sich letztendlich. Also die können alles, kann alles wahr sein, aber die verschieben sich dann immer zum Anfang hin. Und die Frage bleibt immer, was war am Anfang? Und da bin ich fest davon überzeugt, ganz am Anfang. Jenseits von Eden, sage ich jetzt mal, um das was du mal so da sagen zu wollen. Da muss es irgendeine Kraft gegeben haben, die das Recht hat, sich Gott zu nennen und die in meinen Augen aber unergründlich ist, in der Bibel und anderen Überlieferungen versucht wird zu erfassen. Vielleicht aber dann auch mit tatsächlichen Besuchern von, wer weiß immer woher auch immer, durcheinander gebracht wird. Also das ist meine Grundaussage, ganz am Anfang muss jetzt mal ganz grob, um ein Schlagwort zu bringen, Gott gestanden haben. Da bin ich ganz überzeugt davon. Aber es kann viele Zwischenstationen gegeben haben. Es kann möglicherweise ein Urknall oder mehrere Urknälle gewesen sein, gegeben haben, aber die können nicht der Anfang gewesen sein.
Hat dieser Gott oder dieses Gottverwandte dann von außen auf dieses Universum, das wie wir das kennen, dann geschaut? Oder war dieses gottähnliche oder dieses unergründliche Wesen, Und die Frage ist auch, Wesen ist natürlich auch, wenn man schon unergründlich sagt, ist Wesen nicht da schon eine Tendenz oder eine Anmaßung, die man da wieder vielleicht trifft, eine
Ja,
Vermutung,
ist,
was es
ja.
vielleicht wäre, ist auch wieder schon wieder das Unergründliche. Sagen wir nur noch das Unergründliche.
Ja.
Ist das Unergründliche dann innerhalb dieses Universums, was wir kennen, was wir so interpretieren als das ist alles wirklich? Oder ist dieses Unergründliche außerhalb von dem?
Also dazu kann ich gar nichts sagen, weil das einfach für mich so unergründlich ist, das könnte beides möglich sein.
Gibt es eine Tendenz?
Aus dem Bauch raus vielleicht eher von außerhalb, aber es kann gut sein, dass ich da falsch liege jetzt, oder mein Bauch jetzt falsch liegt.
Ich glaube, dass sich da die Lager definitiv bei den Zuhörern und Zuschauern auch definitiv spalten werden. Ich denke, zu 50% werden die Leute sagen, natürlich ist das Unergründliche mit bei uns. Und die anderen 50% werden sagen, natürlich ist das Unergründliche nicht bei uns, sondern von außen. Aber dann kommt man ja wieder in diesen Kreislauf von dem, was kommt wieder davor. Aber wenn du natürlich sagst, am Anfang war eben das Unergründliche da, dann muss man ja irgendwo auch diesen Punkt ja setzen, wo man sagt, so anfangen, so schwer, wie wir das auch finden würden, um immer zu fragen, was noch davor war. Es gibt halt eben etwas Definitives. Existiert dieses absolute Definitive für dich auch, dass man sagt, am Anfang war das Unergründliche da und es gibt dann eben kein davor, es war einfach da?
Also definitiv. Es kann zwischendurch viele Entwicklungen gegeben haben, viele Dinge, die auch beschrieben werden, Außerirdische, die Menschen erschaffen haben zum Beispiel und so weiter. Aber ganz am Anfang, da muss irgendwas gewesen sein, ja, das man als Gott bezeichnet oder als ewige Kraft oder Geist des Universums, da gibt es ja verschiedene Beschreibungen, irgendetwas. Ja, und es kann natürlich auch sein, dass dieses Wesen sich innerhalb des Universums manifestiert, beziehungsweise dass das Universum ja, eine Schöpfung aus ihm heraus ist und wir Teil von ihm sind sogar. Das wäre die zweite Möglichkeit. Also ich bin da hin und her gerissen. Vielleicht 51% für das Außerhalb, aber absolut nicht sicher dann, weil Gott ist für mich unergründlich und unfassbar und aber er muss am Anfang gestanden haben. Alles andere, zufällige Entwicklung des Entstehung des Weltalls durch einen Knall und später Entstehung des Lebens durch eine zufällige Evolution. Nein, also da spiele ich nicht mit. Das ist für mich undenkbar.
Du hast ja erwähnt, dass das Unergründliche mit Außerirdischen womöglich in Kontakt steht und darüber reden wir ja auch noch im Laufe des Gesprächs hier. Ist es so, dass Außerirdische unmittelbar wirklich immer mit dem Unergründlichen in Kontakt gestanden haben, stehen oder wie auch immer, in welcher Zeitform man das beschreiben möchte? Oder ist es so, dass man auch sagen könnte, dass Außerirdische einfach eben andere Rassen von, ja, von Organismen sind, die funktionieren eben auf anderen Planeten, die
Ja,
halt eben nichts damit zu tun haben.
letzteres. Also ich sehe da keinen direkten Kontakt. Also glaube nicht, dass Außerirdische näheren Kontakt zu Gott haben als oder zu, ich bleibe jetzt einfach bei dem Begriff Gott, als wir das haben, sondern das ist eine Zwischenschaltung. Was weiß ich? Irgendwann ist was geschaffen worden, irgendwo Leben und das. Die haben vielleicht Leben woanders geschaffen und die wieder anders. Nur als eine von vielen Erklärungsmöglichkeiten. Aber ich glaube, die Schöpfungen sind alle nur Schöpfungen und Gott ist Gott, ganz einfach.
Ich habe da ein ähnliches Gefühl bei dieser Sache. Und zwar habe ich das im JWR-Podcast, glaube ich, auch schon öfter mal angeschnitten. Für mich gibt es auch etwas, was da ganz am Anfang steht. Und für mich ist es auch per Definition Gott, weil es halt eine schwierige Beschreibung ist. Ich habe
Ja.
aber im Laufe des Podcastes auch festgestellt, dass ich diesen Begriff Gott leicht anpassen würde, wo ich sagen würde, es ist einfach the Creator, eben der Erschaffer, weil es etwas Undefinierbares ist und das natürlich da am Anfang das geschaffen hat. Aber, und das ist eben das, wo es mit der Definition halt schwierig wird, wo Menschen das halt falsch verstehen können. Und zwar, natürlich bezeichnet man das als Gott vielleicht, ne, eben das, was halt alles erschaffen hat, aber niemals in dieser Definition, egal in welcher Form ich das lesen kann, in Schriften oder generell in Religionen. Also ich glaube nicht an die Schriften, die ich hier finden kann, zu Gott per Definition, sondern ich glaube Gott per Definition in dieser Hinsicht, dass ich sage, da ist ein Gott, aber hat rein gar nichts, egal wie du es beschreiben magst, damit zu tun, wie wir das aus Glaubensbeweggründen definieren würden. Und das macht es für mich dann sozusagen leicht, dann zu sagen, ja, ich glaube eher dann eben an einen Erschaffer, kann es aber nicht erklären, was es ist, aber es ist definitiv in keinerlei Art und Weise irgendwas, wie wir das hier beschrieben haben wollen. Und das ist ja letzten Endes auch das, wo wir ja auch in die Glaubensrichtung abdriften. Und du hast ja gesagt, dass das Buch, was du jetzt ja verfasst hast und was jetzt auch erhältlich ist, wie gesagt, der Link unten in der Videobeschreibung, dass dieses Buch eine Fortsetzung ist von einem Buch, was du bereits geschrieben hast oder du hast dich schon einmal mit einer ähnlichen Thematik befasst. Bevor wir in das aktuelle Buch eintauchen, lass uns dann vielleicht nochmal einen Schritt zurückwagen in sozusagen den Beginn davon. Womit hast du dich dort erstmal befasst vom Schwerpunkt her, damit wir vielleicht auch einen leichteren Anschluss zum Garten Eden hier finden?
Ja gut, das waren schon bibellastigere Themen zum Teil, weil ich glaube, dass Teile der Bibel doch wahr sind und sich vielleicht auf Gott beziehen, aber durcheinandergebracht werden mit entweder Außerirdischen oder vielleicht auch Zeitreisen, die da waren, und dass die Hebräer sich das niedergeschrieben haben, wie sie sich das vorstellen. Also es ist kaum zu erklären, was, wenn irgendetwas auf den wahren Gott zurückgeht, was und was auf eventuelle Außerirdische oder auch immer. Und in diesem Buch, da geht es also zunächst um diese Geschichten von Jericho und Josef und so weiter, wie sie biblische Berichte werden, die waren wahr. Der Grundsatz der Bibel, des Alten Testamentes, der ist wahr. Die historischen Hintergründe, Berichte, die stimmen. Details stimmen nicht unbedingt, aber die historischen Hintergründe stimmen. Das war der erste Teil von zwei in diesem Buch. Beim zweiten geht es um die 12 Stämme Israels. Das ist nochmal eine speziellere Geschichte. Also ich glaube, die Geschichte der Israelis oder der Israeliten damals, wie es in der Bibel beschrieben wird, kommt im Großen und Ganzen hin. Wer auch immer dieses Volk auserwählt hat, ob das jetzt wirklich Gott war oder ob das Außerirdische waren oder ob das Zeitreisende waren, da schwank ich immer hin und her. Irgendwie komme ich dann doch so immer wieder mal auf Gott zurück, aber da zweifle ich dann wieder daran manchmal. Und ja gut, und diese Wanderung des Volkes Israel lässt sich ganz gut beschreiben. Die 10 Stämme. Die 10 verlorenen Stämme Israels, heute ist ja angeblich nur noch Juda, der Stamm Juda übrig, der das heutige Israel auch bildet. Und die sind angeblich in der assyrischen Gefangenschaft verloren gegangen. Das ist nicht wahr. Die wenigsten waren in der assyrischen Gefangenschaft. Das ist nachweisbar, dass viele sich dann anderswo gesammelt haben. Da wird gehandelt. Ein Land, Partien, das interessanterweise der Gegenspieler Rom war in der Geschichte, aber du findest das im Lexikon immer nur ein paar Zeilen drüber. Das ist also ganz merkwürdig. Ja gut, und dann gibt es noch ein paar Theorien dazu. Das würde aber jetzt zu weit gehen. Und der dritte Teil des Buches, da geht es eben tatsächlich um die Frage nach der Evolution. Da nehme ich diese Geschichte so ein bisschen auseinander und bringe Argumente dafür, warum das zumindest diese zufällige Evolution nicht gewesen sein könnte. Allenfalls eine theistische Evolution, da lasse ich mit mir drüber reden. Aber ich glaube auch, dass die sogenannte Restitutionstheorie, auf die wir später zumindest in meinem Skript da noch zu sprechen kommen werden, dass die im Ansatz vielleicht noch eine bessere Erklärung ist. Oder vielleicht ist es eine Mischung aus der Restitutionstheorie und der theistischen Evolution. Wobei es schwierig ist, weil die Restitutionstheorie ist eigentlich eine Abwandlung der Schöpfungsgeschichte und die theistische Revolution ist eine, ja, Evolutionsgeschichte, in der Gott eine Rolle spielt, aber irgendwo da am Schnittpunkt dieser beiden Theorien, meine ich, wäre die Wahrheit wahrscheinlich am ehesten zu suchen.
Du hast gerade erwähnt, dass du hin und her schwankst, ne, zwischen Aliens, Gott und
Ja.
vielleicht noch möglichen anderen Alternativen. Das heißt, im Grunde genommen glaubst du aber auch an Gott generell, also per, sagen wir mal, menschlicher Definition, in welcher Form auch immer.
Ja, kann man so sagen, ja.
Das ist sehr interessant, weil man stößt relativ selten auf Menschen, die das als Möglichkeit sehen. Ich meine, außer Dieter Röskens, weil für den lieben Dieter, den wir hier auch mal grüßen in der Situation, für den ist ja alles denkbar. Und das finde ich auch einen sehr, sehr interessanten Gedankenansatz natürlich auch. Aber es ist, sage ich mal, seltener einen, sage ich mal, zu sagen, Glaube könnte in Frage kommen, also per Definition, wie man Gott definiert, in welcher Form auch immer, je nachdem, welche Religion man da noch angehört. Aber es könnten natürlich auch Außerirdische in Frage kommen. Das für die Gläubigen beißt sich das ja sozusagen. Also wie häufig findest du denn, sage ich mal, Artverwandte deiner Art sozusagen, die sagen, natürlich könnte beides in Frage kommen und ich gewichte beides einigermaßen gleich, je nachdem, wie die Evidenz ist.
Ja, das ist schwer, weil die meisten sich festgelegt haben. Die meisten sind entweder der vollkommene Präastronautiker zum Beispiel oder und sagen, dass Bibel Gott, also der Gott, das stimmt überhaupt nicht. Oder andere sind religiös, die sagen dann, wie ich es vorhin ja auch schon mal angedeutet habe, UFOs, das sind alles Dämonen oder auch, es ist alles Quatsch. Diese zwei Möglichkeiten gibt es auch. Und ja, das ist vielleicht auch so eine Frucht aus meiner evangelikalen Zeit, in der ich mir gesagt habe, das ist so, wie das gelehrt wird und das kann nicht anders sein. Und da habe ich mir rausgenommen, dass ich mich nie, nie wieder so hundertprozentig festlegen werde oder will, sondern dass ich da alle Möglichkeiten abwägen will. Und wenn es eben mehrere Möglichkeiten gibt und ich mich da nicht für eine entscheiden kann, dann stelle ich die eben vor und ja, sage, wie ich im Moment vielleicht darüber denke, aber ich will mich da nie hundertprozentig festlegen, zumindest solange ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es Gott gibt, aber ich bin mir nicht sicher, in welcher Form, sagen wir mal so zum Beispiel. Für Außerirdische gibt es Indizien, gerade dass die in der vergangenen Zeit da gewesen sind. Ja, und also für mich ist das ganz logisch, wenn das eine Zwischenschaltung ist, wenn außerirdische Menschen geschaffen hätten. Ich sage jetzt nicht, dass sie es haben, aber es gibt eine gewisse Tendenz in der Richtung. Dann sind diese Außerirdischen auch wieder von irgendwelchen anderen erschaffen worden. Vielleicht von anderen Außerirdischen und die wieder von anderen, aber irgendwo am Anfang muss Gott stehen. Also für mich ist das so, passt das ganz gut zusammen.
Aber die könnten sich ja auch einfach nur entwickelt haben. Also sie müssen ja nicht nur immer grundlegend von jemand anderes erschaffen worden sein, weil im Grunde genommen würde das ja auch bedeuten, wenn wir dann an unseren christlichen Gott, gehen wir jetzt mal von diesem aus, wir glauben, hat dieser ja uns erschaffen. Also ist er sozusagen, wenn man das jetzt mal so sagen möchte, liebe Glaubensfreunde, nehmen wir das nicht übel, er war der sozusagen der Alien oder das Alien, was uns Aliens erschaffen hat, weil von außen betrachtet sind wir ja auch letzten Endes Aliens per Definition, ja. Aber das schiebt man immer so weit weg, weil man ja immer auf andere schließen möchte, aber sich selber sehr selten innerhalb des Universums halt auch betrachtet. Ne? Dass man natürlich sagen kann, wenn es Marsmenschen geben würde und die betrachten uns auf der Erde, wären wir für die logischerweise per Definition Aliens. Also das muss man sich auch immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, dass das letzten Endes auch wirklich auch auf uns zutrifft. Es ist immer eine Frage der Perspektive, von welcher Sichtweise man das auch sieht.
Ja, du hast die Entwicklung angesprochen, da habe ich vorhin schon gesagt, es ist für mich unvorstellbar, dass sich irgendetwas zufällig entwickelt hat, ohne dass eine gottähnliche Kraft im Spiel war. Also das schließt einen Teil deiner Ausführungen jetzt für mich aus. Und ansonsten ja, außerirdische. Oder Gott, wer hat die Menschen erschaffen? War es Gott direkt? War ein Außerirdischer dazwischen? War irgendwas dazwischen? Es gibt Überlieferungen, die eher, also die Götter, also in der vorbiblischen Zeit waren es ja mehrere Götter, des sumerischen, akkadischen, babylonischen und so weiter, ganz klar. Und das klingt am Anfang der Bibel auch so ein bisschen an, so versteckt. Und das sind dann die Hinweise, die drauf schließen, da waren irgendwelche, da waren irgendwelche. Leute, die menschenähnlich waren, die Menschen nach ihrem Bilde erschaffen haben. Und ich glaube nicht, dass wir, wie wir uns heute so geben, dass wir wirklich nach dem Bild eines allmächtigen Schöpfers des Universums gebildet worden sind. Ah, da fällt mir jetzt noch einer ein, der das alles in Einklang gebracht hat. Das ist der altbekannte Erich von Däniken. Der hat gesagt, er glaubt an einen Geist des Universums, der alles erschaffen hat, aber das Leben auf der Erde wurde von Außerirdischen beeinflusst, vollkommen unabhängig davon. Weil was von Religion hatten, ich bin da vollkommen frei, weil du gesagt hast von Christen und so. Also ich habe jetzt nicht speziell den christlichen Gott im Kopf. Dieses Konstrukt der Dreieinigkeit schon mal gar nicht, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Und ich bin auch kein Christ. Ich versuche mir das auch alles, ich war mal einer, aber ich versuche mir das alles von außen anzusehen und überall das Beste und das, wo ich denke, aha, da kann was dran sein, für mich herauszunehmen, anstatt eine komplette Ideologie zu übernehmen.
Das bedeutet, du, wenn du da sagst, ne, das Beste sich daraus nehmen, dass du dich einzelnen Religionen oder einzelnen Schriftsätzen bedienst, wo du sagst, so, die findest du gut und die fallen dann in deinen Glauben automatisch dann rein.
Ja, so kann ich das sagen. Wobei mein Glaube flexibel ist. Was ich heute glaube, kann ich morgen auch schon wieder verwerfen.
Aber ist das dann nicht bisschen überspitzt gefragt, aber dann nicht dann auch teilweise ein bisschen komisch zu betrachten, dass man sich sozusagen das Best-of von verschiedenen Glaubensrichtungen sucht und dann das lebt? Oder also inwiefern findet denn dann dieser Glaube dann auch eine bestimmte Handlung in deinem Alltag? Also gibt es da dann etwas oder ist das etwas, was wirklich nur im Unterbewusstsein oder im bewussten Unterbewusstsein dann vorhanden ist?
Letzteres, es ist mehr im bewussten Unterbewusstsein. Danach handeln, ja gut, das versucht man natürlich immer wieder, aber wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist und wenn sich das manchmal an sich auch wieder ändert aufgrund neuer Erkenntnisse und so weiter, dann ist das zumindest längerfristig oder mittelfristig irgendwie durch Handlungen schwer auszudrücken. Das Einzige, was ich halt mache, sind meine Gedanken dann immer wieder, wenn es geht, in Büchern, wenn nicht in Artikeln, dann niederzuschreiben um den Leuten zu sagen, und lest euch das mal durch, guckt euch das mal an, ob das für euch auch so in Frage kommt oder ob ihr vielleicht noch bessere Ideen habt, die eventuell darauf aufbauen oder die dem sogar widersprechen und die noch besser sind. Dann versuche ich dann eine große Diskussion in Gang zu bringen, weil ich denke, über solche Themen muss diskutiert werden. Wir brauchen kein festes Lehren, wir brauchen kein Dogma, wie es zum Beispiel vom Scientismus gelehrt wird, von den Naturwissenschaften, die bestimmtes Paradigma vorgibt und so war das und nicht anders. Und Wissenschaftler, die ein bisschen davon abweichen, die werden madig gemacht und das ist so. Werden nicht mehr ernst genommen, werden systematisch da auch aussortiert. Ich denke, ganz schlimm ist das, wenn jemand das böse A-Wort benutzt, Atlantis, einer aus dem Wissenschaftsbereich, der ist tot, der ist kurze Zeit später tot, also als Wissenschaftler tot, um Gottes Willen nicht im physischen Sinne. Und mit UFOs ist es natürlich ähnlich, zum Beispiel, weil das jetzt meine Kerngebiete sind eigentlich, spreche ich die jetzt mal besonders an.
Wir hatten das schon mal mit Dr. Avi Loeb gehabt, der ja
Ah.
natürlich, der war bei uns im Podcast gewesen und hat auch über seine letzten Forschungsberichte zum Stand von, ich glaube, letztem Jahr war das gewesen, berichtet, wo er über diese Sphärolen geforscht hat, die er dann auch zur Universität zurückgebracht hat und wo dann gesagt worden ist, das ist alles total fragwürdig, was da gemacht wird, an Forschungsarbeit geleistet wird, weil es eben nicht dieser bestimmten Norm entspricht, sondern da wirklich vermeintlich, oder was heißt vermeintlich, aber wirklich definitiv gefunden worden ist, was eben halt nicht der irdischen Norm entspricht und das so weit weg ist in der offiziellen Wissenschaft, dass man das gar nicht anerkennen mag. Und da stößt er in seinem Kreis natürlich auch daran und er sagt, es ist halt in dem Business, in dem er unterwegs ist, zwischen den Sternen und was alles am Himmel passiert, hat er gesagt, das ist halt wie Schlammcatchen, wie Mudwrestling, so hat er es ausgedrückt auf Englisch. Weil es natürlich sehr, sehr umstritten ist, weil da natürlich ganz, ganz viele Aspekte dann dazukommen von eben unerklärlichen Dingen oder Dingen, die außerhalb eben nicht beschreibbar sind, wie eben als Beispiel nur von dunkler Materie. Also, ne, von dem wir wissen, da ist etwas, aber wir wissen nicht, was es ist. Das ist natürlich eine blöde Situation, in der man sich da befindet, wenn das den absoluten Großteil von allem ausmacht. Und da tut sich die Wissenschaft natürlich schwer, wenn dann eben diese Bereiche dann halt auch sozusagen dann auch eröffnet werden, wo man dann halt auch eben mal nicht klassische Forschung vielleicht betreiben kann, sondern eher auf spezielleren Wegen vielleicht Forschung vornehmen muss, dass man eben dann auf Dinge stößt, die dann eben dann doch erstaunlich scheinen zu scheinen sein. Und machen wir uns da nichts vor. Also Wissenschaft vor 100 Jahren hat ja gefühlt so, so viel Neues immer entdeckt. Ich habe manchmal das Gefühl, aber da muss man natürlich auch sagen, wir bewegen uns ja hier wirklich in einem grenzwissenschaftlichen Bereich, im Grunde genommen ja trotzdem nach wie vor. Wenn wir über UFOs und Außerirdische oder die generelle UAP-Thematik sprechen, ist das ja natürlich klar, dass wir auch vor allem medienseitig auch natürlich mit schlechten Dingen da sozusagen gefüttert worden sind. Weil wenn du natürlich irgendjemanden fragen würdest, der nichts damit zu tun hat, mit dem, worüber wir hier sprechen, und du fragst ihn, was fällt dir zum Thema UFO ein? Denkt er, und da treffe ich mal die Annahme, in den allermeisten Fällen, der halt nichts damit zu tun hat, an grüne Aliens. Ja,
Richtig.
und das ist dieses kulturelle Versagen sozusagen in diesem Fall, dass wir uns dadurch natürlich unterhalten fühlen, ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist natürlich auch, jetzt stoßen wir doch immer mehr und vor allem auch seit David Grusch immer häufiger an Themen, die immer mehr Gehör finden in der großen breiten Masse. Aber das ist natürlich sehr schwer einen festen Platz wirklich in der Diskussion findet, weil dort über Themen gesprochen werden, wo viele Menschen im Hinterkopf, wenn sie das erste Mal davon hören, eher belächelnd darüber nachdenken und das natürlich dann wieder ganz weit unten ist, bis die nächste große Schlagzeile kommt. Das ist ja sozusagen leider der Teufelskreis der Grenzwissenschaft, so würde ich es mal formulieren, dass es halt
Ja.
immer piekt zu einer bestimmten Nachricht, aber es ist halt ein belächelndes Thema für viele Außenstehende, ist, die das erste Mal damit in Berührung kommen und dann flacht das halt wieder ab und dann versinkt das halt komplett. Und da befinden wir uns meiner Meinung nach immer wieder und immer wieder. Und da ist es natürlich schwer, dann versuchen zu wollen, dass man da wirklich etwas findet. Und ich sag mal, und da haben wir ja gar nicht die Regierungsseiten auch bisher in die Diskussion mit reingenommen, wo man sagt, ne, damit steht und fällt das Ganze natürlich auch. Wobei ich auch da sagen muss, es gibt so viele Menschen in unseren Bereichen, die das als richtiges Hobby auch wirklich betreiben und da sehr, sehr viel Geld in Hightech investieren. Es ist bisher erstaunlich, dass man da nicht eindeutige Indizien halt auch findet, die wirklich von privater Hand stammen, wo man wirklich sagt, so komm, das ist jetzt mal nicht gefaked und das ist wirklich mal was Erstaunliches. Also bei der Vielzahl von Sichtungen, was man über die Internetseiten per Statistiken auch abrufen kann, weltweit gesehen, ist es nahezu erstaunlich, dass kein normaler Mensch sozusagen mal wirklich was Geiles gefunden hat oder zumindest, wo man sagt, im Zeitraum von einem Jahr, dass man 5 bis 10 solcher Dinge vielleicht gefunden hat, von privaten Menschen. Und das gibt es halt auch nicht. Und das steht natürlich dann auch wieder in einem Kontrast, wo ich dann sage, wie sehr glaube ich dann im Endeffekt auch daran, weil wenn so viele Leute in die Sterne gucken, ja, und das teilweise sehr professionell machen, da muss ja doch irgendwas sein und irgendein normaler Mensch müsste ja auch was entdecken. Und wir haben alle keine Nokia 3310 mehr, sondern wir haben gute Geräte im Grunde genommen. Aber da kommt es dann auch wieder in den Diskussionsbereich, wo man dann sagt, dann stören die womöglichen Aliens die Frequenzen von den Geräten. Die wollen halt nicht, dass wir aufgenommen oder die aufgenommen werden. Ne? Und dann kommst du in die nächste Diskussion rein. Generell, wie betrachtest du denn die UAP-Szene? So, denkst du denn jetzt insbesondere mit David Grusch jetzt vielleicht mal als oberflächliches Beispiel, was ich hier auch da benutzt habe, dass das gerade in der Szene, und das ist auch nicht abwertend, sondern einfach generell gemeint, dass dieser Szene das gerade hilft?
Ja, also als die ersten Meldungen von David Grusch da raus reingekommen sind, dann habe ich eigentlich damit gerechnet, dass das wieder mal so eine Welle ist, so ein Strohfeuer, das dann irgendwann wieder verebbt. Aber als das sich dann gehalten hat und dass der Grusch, ich habe ihm ja, also was mich da stutzig gemacht hat, dass er gesagt hat, er hat, dass Leute zu ihm gekommen, er hat das Wissen aus der zweiter Quelle. Da war die Frage für mich, ja, was sind das wieder für Leute? Und das ist mir alles zu unsicher. Und dann aber hat sich die Sache ja so weiterentwickelt, dass er vom Kongress, nachdem sich die Gesetzeslage geändert hat, auch gesagt hat, dass er selber was mit dem Programm zu tun gehabt hat. Das hat mich erstaunt. Dann kamen noch andere Whistleblower, also nicht nur irgendwelche, die üblichen, die irgendwelche Geschichten erzählt haben, sondern auch die Rang und Namen haben. Das hat sich bis heute gehalten und das ist ja jetzt eigentlich schon eine ganze Weile. Und da bin ich eigentlich dran zu sagen, da könnte sich tatsächlich was Interessantes anbahnen. Oder da könnte zumindest was drin dran sein, weil auch die ARO und so weiter, die Behörden, die geben ja auch zu, dass dass sie unbekannte Objekte gefilmt und gesehen haben. Das geht zwar im Fasnachtsstil 3 Schritte vor und 2 zurück, ne, da wird was veröffentlicht. Und dann haben wir ja, aber das muss nicht heißen, dass es Außerirdische war. Und das heißt nur, dass es was Unbekanntes ist. Aber viel mehr sage ich ja auch nicht. Ich lege mich ja da auch nicht fest. Ich sage nur, es muss was geben. Es gibt Leute, die glaubwürdige Erzählungen haben, UFO-Sichtungen. Das heißt, die glauben dran, die erzählen das mit absoluter Gewissheit, das war so und wir haben das so erlebt und das kauft man denen ab und inhaltlich sind sie zum Teil vollkommener Blödsinn. Ne? Das sage ich mir dann, da muss irgendwas sein, was das geweckt hat. Und da habe ich jetzt vor einigen Wochen die Theorie von José Antonio Caravaca entdeckt. Die sogenannte Verzerrungstheorie, der gesagt hat, das UFO-Phänomen, das ist komplizierter, als wir uns das vorstellen. Da ist eine extern wirkende Kraft, die verursacht das Phänomen, aber in Wechselwirkung mit dem menschlichen Gehirn. Also das, was der Zeuge sieht, entsteht erst in seinem Gehirn zusammen mit mit dem, was eher aus dem Fernsehen kommt, da gibt es ja schöne Bilder, da werden UFOs gesehen, die kennt man schon aus Fernsehbildern, wird dann gleich gesagt, ah, da sieht man ganz klar Fälschung, habe ich dort gesehen und so weiter und so fort, zum Beispiel, und mit denen der Zeuge irgendwas zu tun hat. Und da finde ich diese Theorie ganz interessant. Es gibt eine externe Kraft, die das Phänomen schafft. Aber das, was die Zeugen sehen, das ist ein Epiphänomen. Also wirkungslos, eine wirkungslose Erscheinung, die von der externen Kraft zusammen mit unserem Unterbewusstsein, von unserer Psyche so zurechtgelegt wird.
Und Psyche hat ja auch teilweise, ne, du hast ja gesagt, du warst ja dann auch tief im Glauben verwurzelt und dann hat sich dein Weltbild sozusagen über Außerirdische oder womögliche Außerirdische auch vollkommen gewandelt. Und das ist auch übrigens sehr interessant zu hören, dass du ein Auf und Ab von Meinungen oder Grundsatzmeinungen ja auch in deinem Leben ja auch bisher durchlebt hast. Und das ist auch sehr interessant und auch zu sehen, wo du jetzt gerade natürlich auch aktuell stehst. Und es ist interessant und das hört man ja immer wieder, dass im Laufe des Lebens, dass man ja immer wieder dann auch zum Glauben zurückfindet, in gewissermaßen. Und darum geht es ja auch beim Garten Eden. So, und ich hatte mir, als ich mir dein Buch angeschaut habe, hatte ich mir am Anfang direkt die Frage gestellt: Der Garten Eden, reden wir da um einen oder über einen tatsächlichen Ort auf der Erde oder über etwas höher gestelltes, also quasi etwas in einem raumlosen Raum sozusagen, etwas Besonderes als Metapher vielleicht mehr so zu sehen oder einen besonderen Ort, der eben nicht auf der Erde war.
Also es gibt zwar auch Theorien in die zweite Richtung, aber ich sehe es eigentlich mehr in der ersten und denke, dass ja, der Garten Eden möglicherweise vielleicht die ganze Erde war oder war es ein Teil der Erde. Da stehe ich wohl wieder am nächsten, der das Garten Eden im nordwestlichen Zipfel vom Iran, der an die Türkei grenzt, zieht, das ist eine Quellflüsse von Euphrat und Tigris, die ja also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in der Bibel gesehen werden. Das sind noch 2 andere Flüsse, die er identifiziert, und da sieht er die 4 Paradiesflüsse. Also das passt für mich dann ganz gut. Und wenn man auf andere Theorien zurückgeht, oder nicht auf Theorien, auf andere Überlieferungen früher, akkadisch, babylonisch, sumerisch und so weiter. Da findet man auch Hinweise auf Weideland zum Beispiel. Da gibt es eine ganz wirre Geschichte von zwei, ja, ich weiß nicht, ob ich es Wesen nehmen sollen, zwei Wassergemische namens Apsu und wie ist er nochmal, Tiamat oder Tiamtu, also verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Und die haben sich vermischt als Wasser und dann entstanden daraus aber irgendwie die Götter und es stand eine neue Weltordnung. Es gab Weideland, es gab Meer und es gab Wasser. Also, und dann entstanden erst die Götter. Das ist bei die Reihenfolge ein bisschen umgekehrt wie in der biblischen Geschichte. Aber wir haben da die grundlegenden Gedanken Meer, Wasser und Weideland in dem Sinne.
Es ist interessant, weil die Reihenfolge der Dinge, wie Gott Dinge erschaffen hat, dass die teilweise, dass du sie in Frage gestellt hast und auch sehr gut belegen kannst, das könnte man jetzt natürlich auch direkt als Anschlussfrage stellen. Und zwar, hast du eben die Reihenfolge benannt, also am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag, damit die Leute das einordnen können, worum es geht. Da beziehst du dich unter anderem ja auch auf das erste Buch Mose, wo es ja auch darum geht, zu welcher Analyse bist du da im Grunde genommen gekommen? Was war da sehr erstaunlich? Und Spoiler Alert für viele, es ist sehr erstaunlich.
Ja, also wenn man eine Schöpfungsgeschichte so nimmt, wie sie heute gelehrt wird, ist vollkommen blödsinnig, dass da die Sonne am fünften Tag erschaffen worden ist und vorher Pflanzen da waren und was weiß ich und so weiter und so fort. Aber, und jetzt komme ich auf mein Lieblingsthema Restitutionstheorie zu sprechen, der Anfang der Bibel sagt ja, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer in den meisten Übersetzungen oder sinngemäß zumindest so. Aber es gibt alte Übersetzungen und ich habe viele Belege gelesen, die das da wirklich dafür sprechen, dass das anders zu verstehen ist. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde wurde wüst und leer. Weil Gott keine leere und wüste Erde schafft, war da die Begründung für diese Theorie. Aber dann passt ein großer Teil der Schöpfungsgeschichte wieder doch, wenn man sagt, nach dieser Katastrophe, welche auch immer die gewesen ist, hat Gott oder vielleicht auch Außerirdische oder wer auch immer die Erde neu erschaffen. Und dann passt das mit den Tagen. Und dann heißt es auch, mit Sonne und Mond, als Sonne und so Mond erschaffen worden sind, dass die Übersetzung, geht eher in die Richtung, wurden sichtbar. Also es ist keine Schöpfung aus dem Nichts beschrieben. Das ist nur bei den Menschen der Fall. Und deswegen kann man das auch so sehen, dass Sonne und Mond praktisch sichtbar wurden, weil sich irgendein Staub, eine verstrahlte oder verstrahlte, gut, ist jetzt auch wieder eine spezielle Theorie, aber eine total kaputte Atmosphäre nach, was weiß ich, nach riesigen Vulkanausbrüchen, nach einem Meteoritenaus Einfall oder was auch immer, das eine Urflut auf der Erde ausgelöst hat. Und diese Urflut stand zwischen der Schaffung der Erde und der Wiederherstellung. Das geht aus der Mengeübersetzung geht das ganz deutlich hervor. Da ist von Urflut die Rede, aber es geht wahrscheinlich mehr in die Richtung Überflutung. Alternativ, also christliche Vertreter der Restitutionstheorie, die sehen den Fall Luzifers in der Geschichte. Und ich sehe da zum Beispiel den Untergang von Atlantis. Und ich denke, dass da der Hase im Pfeffer liegt, dass da also an der Geschichte irgendwas dran ist, weil der viele Möglichkeiten eröffnet. Nehmen wir die klassische Version der Schöpfungsgeschichte, dann wurde die Erde wahrscheinlich 4000 vor Christus oder 4004, hat der Bischof Uschoff gesagt, geschaffen. Die Zeugen Jehovas sagen 4026, und zwar im Herbst, weil da die Früchte reif sind. Aber nach der Restitutionstheorie bezieht sich das alles nur auf die Wiederherstellung. Und diese Katastrophe, man weiß nicht, wann sie war, wie lang sie war und was vorher war. Es gibt auch Reden von präadamischem Leben, die finden sich im Koran, die finden sich auch in anderen Überlieferungen, dass also Adam nicht unbedingt der erste Mensch war, sondern für eine Neuschöpfung steht. Entweder für einen Menschen an sich oder für einen Menschen, ja, nämlich bringe ich mal das böse Wort, das du ja vorhin auch erwähnt hast, Rasse. Das darf man ja heute nicht mehr so sagen oder ist nicht mehr, wird nicht mehr so gern gehört. Und da ist dann die Möglichkeit, dass vorher ganz viel gewesen sein kann und die Geschichte auch ganz lang gewesen sein kann und dass das Universum tatsächlich auch Milliarden von Jahren alt sein kann. Das beißt sich mit dieser Restitutionstheorie nicht, mit der klassischen Schöpfungsgeschichte, aber dann doch schon gewaltig.
Um den Garten Eden einzuordnen zeitlich, wo befinden wir uns da auf der Zeitskala?
Das ist schwer einzuordnen, aber diese Wiederherstellung, das könnte tatsächlich in dem Rahmen, in den die meisten den einschätzen, 4000 vor Christus, 6000 vor Christus, eher 4000 gewesen sein. Wenn wir allerdings jetzt Edgar Cayce sehen, das christliche Trance-Medium, der würde das wieder viel früher ansetzen. Und bei dem ist das Ganze auch halb spirituell. Das ist eine ganz komplizierte Geschichte. Da war der Garten Eden tatsächlich erst im Himmel und ist dann als in die Materie gefallen. Da wurde die Materie in der da erst erschaffen. Aber das ist nochmal ein schwierigeres Thema oder eine schwierigere Auslegung, die dazu kommt. Aber wenn ich jetzt auf Rohl zurückkomme, der die relativ einfache Theorie gemacht hat, er sieht das Garten Eden eher in der neolithischen Zeit und sieht in Adam keine Person, sondern wie gesagt eine Rasse, die erstmals sesshaft geworden ist. Das bringt ja eigentlich mit der Geschichte von Garten Eden am meisten in Verbindung, in dem Gebiet, das ich vorhin angesprochen habe.
Zum Garten Eden, also haben wir jetzt festgelegt, dass das auf der Erde definitiv stattgefunden hat, dass man es das ungefähr auch zeitlich einordnen kann. Das heißt, wir sprechen jetzt darüber im Grunde genommen und darum handelt dein Buch und korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege, dass es im Grunde genommen darum geht, dass man sagt, das war da, aber die Auslegung und die Hintergründe und die womöglichen Einflüsse sind eben anders, als wie wir das den Bibelbeschreibung sowie allerdings auch anderen Schriften aus anderen Religionen auch entnehmen können, weil darum geht es ja auch in deinem Buch. Du beziehst dich ja auch nicht nur ausschließlich auf die Bibel als Beweismittel sozusagen, sondern du gehst ja auch in andere Schriften rein.
Ja, das ist richtig, weil in der Bibel sind manchmal rudimentäre Stellen, die von älteren Überlieferungen, die angepasst werden, mutwillig. Denn die bekannteste ist natürlich die Geschichte: Am Anfang schuf Götter Himmel und Erde, wenn ich das wörtlich übersetze. Ne? Also dass das Verb als im Singular und dann aber das Nomen im Plural. Und ich habe da mal mich mit dem Theologen oder beinahe Theologen, weil er ja Langbein unterhalten, der ja auch lange in der Präastronautik unterwegs war und vermutlich auch noch ist, auch wenn er sich ein bisschen rar gemacht hat. Er hat mir gesagt, er geht in Rente oder ist in Rente. Und er hat gesagt, das Ganze macht nur Sinn, wenn man das übersetzt mit am Anfang war eine Gruppe von Göttern. Dann haben wir das mit der Gruppe, da haben wir da den Plural. Nein, mit der Gruppe haben wir den Singular. Und den Plural haben wir dann mit den Göttern. Also da passt das dann grammatisch wieder, wenn man das übersetzt. Das ist die eine Geschichte. Und die andere, die ist ein bisschen versteckt in der biblischen Schöpfungsgeschichte. Das Paradies wird ja immer so, also der Garten Eden wird ja immer als Paradies geschildert, aus dem der Mensch vertrieben worden ist und wo er dann Herrlichkeit gelebt hat und so weiter. Das ist ja gar nicht so. Es heißt, im Alten Testament steht da noch ein Rudiment im ersten Buch Mose, nachdem der Mensch in den Garten Eden gesetzt worden ist, um ihn zu bebauen, um ihn zu bearbeiten. Und gehen wir auf die alten babylonisch, akkadischen, sumerischen Überlieferungen zurück, da ist ganz deutlich die Rede davon, dass ein Gott namens Enki oder je nachdem, ob es jetzt sumerisch oder akkadisch war oder babylonisch, eher der den Menschen geschaffen hat, um Göttern die Arbeit, die Götter vorher verrichtet haben, wegzunehmen. Also der Mensch war demnach praktisch Sklave der Götter. Weit entfernt klingt das dann im ersten Buch Mose wieder, aber die Stelle wird gern überlesen. Die hat man dann auch nicht so gern im Christentum. Und dann zieht der David Rohl auch noch eine interessante Verbindung, die ich jetzt an der Stelle anbringen möchte. Der Gott Enki oder nach anderen, oder an, der parallel war mit dem Gott Ea, also der gleiche. Ea, da wurde draus wieder Eja mit dem J zwischendurch. Irgendwann fiel das E weg und bei den Hebräern hieß der Gott immer noch Ja und da wurde das Tetragramm draus, JHWH. Und aus dem Gott, aus dem sumerischen Gott Enge wurde schließlich der hebräische Gott Yahweh. Das finde ich auch noch ein ganz interessanter Gedankengang, den er damit reingebracht hat.
Das heißt, es war einfach in Anführungszeichen einfach ein normaler Ort, der Garten Eden, eben nicht, wie wir das kennen, ein paradiesischer Ort, sondern es war einfach eine Fläche. Und
Ja.
diese entstand dann im Zuge der Tage, wo Gott gearbeitet hat.
Ja, also wenn man jetzt auf die alten Überlieferungen zurückkommt, da waren das ja mehrere Götter, die dort gearbeitet haben. Da gab es einen Aufstieg, da gab es verschiedene Göttergruppen und eine Gruppe, die arbeiten musste für die anderen, die haben einen Aufstand gemacht und die wollten nicht mehr arbeiten und dann gab es eine Hungersnot und ja, wer arbeitet jetzt für uns? Und dann kam der Götterrat mit dem Gott Enki auf die glorreiche Idee, wir schaffen einen Menschen, der die Arbeit für uns abnimmt, der für uns arbeitet. Kommt aus den alten Mythen so. Und das ist halt im ersten Buch Mose nur noch wirklich rudimentär dann enthalten. Also dann, wenn wir das jetzt in Verbindung bringen, könnte demnach Yahweh praktisch tatsächlich einer der Götter der alten Sumerer gewesen sein, unter anderem Namen dort natürlich, der tatsächlich den Mensch geschaffen hat als seinen Sklaven. Ich möchte mich nicht festlegen, dass das so war, aber einiges spricht dafür.
Warum hätten Götter arbeiten müssen?
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Da stellt sich nämlich die Frage, waren das wirklich Götter oder waren das irgendwelche Wesen aus Fleisch und Blut, zum Beispiel eben Außerirdische, die sich ihren Lebensunterhalt selbst sichern mussten oder die jemand brauchten, der ihnen Lebensunterhalt sichert. Da ist der Punkt, wo dann die Frage ist, waren die Götter des Garten Eden, Gott des Garten Edens, beziehungsweise die Götter der Vorläufermythen, waren das wirklich Götter oder waren das zum Beispiel Außerirdische, die den Menschen nach ihrem Bilde geschaffen haben, um an ihrer Stelle arbeiten zu können für sie? Und das spiegelt sich alles in dem Garten Eden an, der später immer mehr paradisiert wurde, wenn ich das jetzt mal so gut, dass ich das Wort rausgebracht habe, ausdrücken will. Das kam dann immer, je später die Zeit wurde, desto paradiesischer wurde dieser Ort, der am Anfang wirklich kein Paradies war, wenn er denn in dieser Form existiert hat. Aber wie gesagt, vieles spricht dafür.
Wenn er dann in dieser Form existiert hat, war er dann ja nach Glauben ja dann trotzdem der Ursprungsort vom Menschen. Ja, also wir verlassen jetzt mal kurz die Ebene von dem, wer diese Menschen erschaffen hat, aber das war der Ursprungsort aller Menschen. Ist das richtig?
Das kann man so sehen, wenn man diese Theorie jetzt für sich genommen nimmt. Es ist natürlich möglich, also wenn man also jetzt verschiedene Theorien überblickt, dass irgendwo außerhalb von dem Versuchslabor es auch noch andere Menschen gab oder ob es früher schon mal Menschen gegeben hat und so weiter. Diese Fragen bleiben dann alle offen. Also da würde ich mich auch nicht so festlegen, dass es keine anderen Menschen gab als die im Garten Eden. Das wird ja auch manchmal als Versuchslabor beschrieben, zum Beispiel, in dem außerirdische Menschen züchten, während außerhalb der wilde Mensch gelebt hat, wobei dann wieder die Frage ist, wo der herkommt. Also das zieht sich immer durch alles. Aber ich muss sagen, es ist, manche sind der Meinung, dass der Mensch von Außerirdischen nur im Garten Eden geschaffen worden ist. Andere sehen den Garten Eden dann aber auch an die ganze Erde an. Wieder andere sehen den Garten Eden als Versuchslabor an, wo außerhalb dann auch Menschen gelebt haben oder menschenähnliche Wesen, die aber nicht genetisch bearbeitet waren. So aus den sumerischen Legenden kann man tatsächlich herauslesen, könnte man tatsächlich herauslesen, dass der Mensch genetisch verändert wurde, dass er nicht geschaffen wurde, sondern genetisch verändert wurde. Aber da gibt es halt auch so viele Theorien. Wir haben ja überall nur Fragmente und verschiedene Stellen, die auch widersprüchlich sind. Es könnte dann in beide Richtungen gehen. Oder das eine richtig ist und die andere falsch, aber leg mich nicht fest, welche. Wie gesagt, mit dem Festlegen habe ich seit meiner fundamentalistischen Zeit nicht mehr so. Ich versuche immer mehrere Möglichkeiten zu sehen und zu vergleichen.
Ich habe interessanterweise, und das habe ich häufig zu diesen ägyptischen Folgen, die wir im JWR-Podcast gemacht haben, gesagt, dass ich mir natürlich auch angeschaut habe, die Ägypter zu der damaligen Zeit, zum Zeitpunkt des Pyramidenbaus, immer sehr viele Wandmalereien oder zumindest Steinmalereien hinterlassen, die wir ja heute auch sehen können nach wie vor, wo ja auch, oder auch auf Papyrus, also definitiv festgehalten für die Nachwelt, auch Götter abgebildet worden sind. Häufig in diesen Tierformen, natürlich angelehnt daran, dass es dann so übernatürliche Wesen sozusagen sind. Und die wurden ja als Götter angesehen, diese ganzen Wesen. Und ich habe häufig gesagt, dass ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass das vielleicht eben die Außerirdischen zu dieser damaligen Zeit gewesen sind, die eben auf die Erde runtergekommen sind, die als Götter angesehen worden sind, weil sie eben vielleicht genau diese Formen hatten, weil ich weiß nicht, das wäre vielleicht auch mal direkt eine Anschlussfrage, ne? Wie würde denn so ein Außerirdischer aussehen? Aber für mich erübrigt sich diese Frage, wenn ich dann Götter aus anderen Kulturen sehe, die zu verschiedenen Zeitpunkten festgehalten worden sind. Es ist ja, der Glaube ist ja nicht am Tag X entstanden, weltweit in verschiedenen Richtungen, sondern es hat sich ja entwickelt über Kulturen dann auch hinweg. Und dann denke ich mir, dass das, was damals dann beschrieben worden ist oder was gesehen worden ist, wenn man eben über solche mystischen Wesen vielleicht, das könnte man ja auch in diesem Zuge ja auch behaupten, wenn man da vielleicht nicht so sehr dran glauben möchte, dass es halt wirklich Götter oder Außerirdische waren, dass das aber vielleicht wirklich eben die Außerirdischen zu der damaligen Zeit waren und die sahen halt eben so aus, wie sie ausgesehen haben, weil sie eben andere Rassen sind. Jetzt wird das Video auf jeden Fall demonetarisiert. Also, wir haben jetzt so oft Rassen gesagt. Also, ich glaube, jetzt sind wir durch für heute. Ja, aber das stelle ich mir vor, das könnte durchaus so sein, sondern dass halt dieser Glaube damals halt echt begründet ist oder dieser kulturelle Glaube, ägyptische kulturelle Glaube, weil diese Außerirdischen eben zu dieser damaligen Zeit da waren und eben genauso ausgesehen haben. Ich weiß nicht, was hältst du davon? Findest du das absurd?
Ich halte das eigentlich für ganz gut denkbar, weil manche dieser Bilder ähneln ja auch Menschen. Und wenn man da, also da sieht man diese Felsblatt des Pakal, gut, das ist jetzt halt schon, war das in Ägypten? Ich glaube, das war in Südamerika. Aber manche Abbildungen, die erinnern wirklich sogar an Raumfahrer. Und wenn es wahr ist, dass die Götter den Menschen nach ihrem Bilde geschaffen haben, dann haben die wahrscheinlich mehr oder weniger ähnlich ausgesehen wie Menschen. Und dann sind die Dinger, die zum Beispiel Erich von Däniken hervorgekramt hat, diese Bilder von Raumschiffen und von Menschen und von technischen Geräten und so weiter, also von menschlich-göttlichen Wesen, sage ich mal, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das von Außerirdischen, dass die wirklich Außerirdische darstellen.
Bevor wir in den Tenach einsteigen, würde ich gerne noch ein bisschen bei der Bibel bleiben. Und zwar erwähnst du in mehreren Kapiteln wortwörtlich über mehrere Seiten. Ich glaube, ich habe Steuerung F gedrückt und mal geschaut, wie oft du diesen Namen erwähnst. Und zwar geht es um Henoch. Ich glaube, 139 Mal. Ein sehr, sehr große Gewichtung bei dir auch in deinem Buch. Warum war Henoch so ausschlaggebend? Also, welche Rolle spielt er hier in dieser Analyse zu Garten Eden?
Also was die meisten gar nicht wissen, also das ist jetzt nicht direkt vom Garten Eden, das kommt ein paar Generationen hinterher, aber er ist trotzdem wichtig, habe ich trotzdem aufgenommen, weil erstmal ist den meisten Menschen gar nicht klar, dass es eigentlich zwei Henochs gab. Also der eine stammt aus dem Stammbaum von Kain, von dem Bösen, der seinen Bruder Abel ermordet hat, und der andere stammt aus dem Stammbaum vom Seth, der anstelle von Abel dann noch nach der Überlieferung, nach der hebräischen noch geboren worden ist. Und dieser Henoch, der aus der Kain-Linie stammt, da heißt es, der wurde ein großer Städtebauer und da baut auch Hohl drauf auf. Und der andere Henoch, da heißt es, der wurde so und so viele Jahre alt, 900 noch was, und dann wurde er von Gott hinweggenommen. Das sind zwei Geschichten, die Hohl miteinander vermengt. Er sieht das irgendwie als den gleichen Henoch an. Vielleicht, gut, kann ja auch sein, dass die Chronisten da irgendwie durcheinander gekommen sind. Und er sieht diesen Henoch als einen großen Städtenbauer. Und da sind die Menschen von den Bergen heruntergekommen in die Ebenen Babyloniens und haben dort die Ziggurate und so weiter, die ersten, gebaut. Und Henoch wäre da die grundlegende Person gewesen. Und diese Himmelfahrt, die sieht er als eine Art Vergöttlichung an. Und die also praktisch von Menschen gemacht worden ist, auf der Basis von Fantasie, Mystik und so weiter. Und da ist ein Punkt, mit dem ich ein bisschen Probleme habe, weil es gibt auch noch zwei, angeblich soll es drei geben, aber das dritte ist, glaube ich, verschollen, habe ich nirgends finden können. Bücher Henoch, in denen geschrieben hat, dass der vor seiner Abreise von der Erde mehrmals von Engeln, die auch aussahen wie Menschen, mit in den Himmel genommen worden sind. Da wurden ihm Gestirne gezeigt, da wurde er auch zu Gott oder das, was ihm als Gott vorgestellt wurde, expediert. Und da entsteht wirklich der Eindruck, dass er im Weltraum war, dass da irgendein Raum war, in dem er nicht atmen konnte, und dass er, also überhaupt, wenn man das ganze Buch überliest, das sind einige interessante Bemerkungen, die darauf schließen lassen, dass Henoch tatsächlich bei Außerirdischen war und nicht bei Gott. Und er kam dann irgendwann auf die Erde zurück, so sagt es das erste Buch Henoch, um sich endgültig von seinem Sohn Methusalem zu verabschieden. Und dann holten ihn die Engel endgültig. Nach hebräischen Legenden hat er sich dann verschmolzen mit einer Engelsfigur, beziehungsweise er wurde dann transformiert zum Engel Metatron. Aber das kann dann natürlich auch schon wieder mehr Mystik sein. Das haben sich halt die alten hebräischen Denker so zu erklären versucht. Aber ich will damit nur sagen, dass die Theorie Henoch als Städtebauer, die ist soweit ganz, ganz passabel, aber die Theorie, dass das nur eine Vergöttlichung war, die Himmelfahrt, da habe ich Zweifel dran. Also da gibt es zu viel, was ihn in Verbindung mit Außerirdischen bringt. Der Lars Fischinger hat sich ja auch sehr ausführlich mit ihm beschäftigt und er hat da wirklich Stellen gefunden und auch besprochen, nach denen Henoch ein Botschafter der Außerirdischen war. Es gibt ja im Buch Henoch auch eine Stelle, die in der Bibel angedeutet wird und dort weitergeführt wird. Da ist einfach, da kamen in den Zeiten, kurz vor der Sintflut, da kamen Söhne Gottes auf die Erde, nahmen sich, also ich sag's jetzt mal so, Luther oder so sagt, Weiber, welche sie wollten, und daraus entstanden dann die Riesen. Und das geht dann in dem Buch Henoch, wird das dann weiter beschrieben, dass diese Riesen dann ein altes Volk wurden, das gegen die Menschen dann ankämpfte und das auch gegen die Götter da mit den Göttern dann Disput haben, die also von den Göttern dann abgefallen sind. Und da Wurde dann Henoch, also laut Fischingers Interpretation, und da passt auch einiges, als Vermittler dann eingesetzt zwischen verschiedenen Gruppen. Und als Dank wurde er dann zum Schluss endgültig in den Himmel aufgenommen, wobei Himmel wahrscheinlich nicht der wörtliche Himmel war, wie Christen jetzt zum Beispiel ihn verstehen würden, sondern ja, also in ein außerirdisches Umfeld, in ein außerirdisches Raumschiff, und von dort aus, was weiß ich, wohin gekommen ist. Das wäre dann, kann man ja, wäre dann weiter nicht so beschrieben, dass man das weiter verfolgen könnte.
Wir haben im JWR-Podcast schon mal eine Folge gemacht, die, ich glaube, biblische Aliens hieß, wo wir auch einzelne Passagen aus der Bibel uns rausgesucht haben, wo es eben diese Verweise gibt, wo man sagen könnte, da könnte etwas dran sein, was vielleicht nicht irdischem Ursprungs vielleicht entspricht, unter anderem die Cherubim. Und ich weiß nicht, vielleicht könntest du da mal kurz drauf eingehen. Das ist vielleicht auch ein interessantes Feld für viele, die wahrscheinlich noch nie davon gehört haben.
Ja, die Cherubin gehören, ich glaube, die erste Erwähnung in der Bibel war im Zusammenhang tatsächlich mit dem Garten Eden. Die haben den bewacht, nachdem Adam und Eva praktisch wegen ihrer schlimmen Übertretung da ausgeschlossen wurden, herausgeschmissen wurden quasi. Hier waren da die Cherubin, die Türsteher. Ja, und das sind besondere Wesen. Also die meisten Engel sehen aus wie Menschen. Aber die werden beschrieben mit riesigen Flügeln, auch manchmal mit Rädern unter den Füßen, also ganz, ganz komisch. Und da gibt es auch Gerüchte, dass das in Wirklichkeit irgendwelche Zubringerraumschiffe gewesen sein sollen, in denen Engel oder Menschen, Außerirdische, was weiß ich, Gesichter drin gesessen haben. Also die Beschreibung, die ist manchmal ein bisschen suspekt. Und ja, Deutung gibt es in der Richtung. Die Cherubin spielen eine wichtige Rolle auch in der jüdischen Religion. Die sind auf der Bundeslade abgebildet. Und ja, über die Funktion und was die überhaupt waren, da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Auslegungen und auch Beschreibungen.
In deinem Buch gehst du nach 138 Seiten, beziehungsweise es ist dann die 139. Seite, in den sozusagen in den Deep Dive ein, wo es dann eben um den Untertitel deines Buches geht, sozusagen um die Außerirdischen, ja, um welche Gewichtung da eventuell auch Außerirdische spielen könnten. Und da erwähnst du unter anderem Zecharia Sitchin und der Gute oder die Gute, ich weiß gar nicht, welchem Geschlecht das angehört, hat interessante Thesen aufgestellt, die vielleicht auch nochmal ein ganz interessantes Licht auf die generelle Thematik halt auch da werfen, ne? Wenn es jetzt eben auch um nicht-irdische Wesen geht, wenn man es vielleicht mal so beschreiben mag.
Also, das hat er, wenn es neben Erich von Däniken noch einen großen Personautiker gibt, dann ist das eben dieser Zecharia Sitchin, ein Mann, der ist jetzt auch, was sind das, ist auch schon 20 Jahre verstorben. Ich hatte nur kurz Kontakt mit ihm, aber er sieht auch die Außerirdischen als Außerirdische auf der Erde, die für die Götter, also und sieht den Mensch als Arbeitstier quasi für sie. Und er hat eine interessante Interpretation gehabt zu dem, es sei vor allen Dingen im Zusammenhang mit dem Turmbau von Babel, wird ja in der Bibel gesagt, ich will mir einen Namen machen im Zusammenhang mit dem Turmbau. Und der Sitchin, der hat ja ganz interessant über bewiesen, dass dieses Namen machen, dass das auch das, was im Gedächtnis blieb, heißen könnte. Und Shumu heißt das im Original, im Hebräischen dann Shem. Und er bringt das dann auch als Denkmal in Verbindung. Und der bildet in seinem Buch, leider nennt er keine Quellen an, in den Punkten war er da dann doch scheinbar ein bisschen schlampig. Aber der Bild der Abbildungen an, hier habe ich auch einige in meinem Buch nachgedruckt, die so aussehen als Götter. Also in diesem Denkmal stehen Götter, und er sieht diese Götter als in einer Art Himmelskammer, die zum Teil auch raketenartig aussehen. und denkt, dass der eigentliche Begriff dieses, ich will mir einen Namen machen, war, ich will mir einen Schem machen, eine Himmelskammer. Und damit hing auch der Turmbau von Babel zusammen. Also die wollten sich keinen Namen machen demnach, sondern einen Rakete bauen. Und da gab es dann auch wieder Knies zwischen den Göttern. Und da kam es dann zu dieser drastischen Vernichtung derjenigen, die diesen Turm bauen wollten. Das ist das, was Sitchin bringt. Sitchin hat aber später vermutlich noch einen Irrtum aufgelegen. Er hat gesagt, die Außerirdischen, die kämen von einem Planeten namens Nibiru. Aber seine These, die passt da irgendwie nicht. Die hat der Hermann Burckhardt aus Saarbrücken, der nach seiner Rente noch Sumerologie studiert hat, da hat er nach dem Nibiru gesucht und hat anstelle eines Planeten Nibiru, also es wird auch in der konventionellen, muss ich sagen, das jetzt nochmal einzuschieben, in der konventionellen Archäologie, da wird ein bisschen laviert, also was die Bedeutung Liberus betrifft. Das war erst der Stern, später wurde der Stern so bezeichnet, dann dieser Planet, also das ist alles ein bisschen schwammig. Also es ist wirklich, man weiß nicht, was es ist. Aber der Burckhardt ist nach langen Recherchen und er hat alte Bücher von einer Hohepriesterin übersetzt und er ist zu der Erkenntnis gekommen, dass Nibiru in Wirklichkeit kein Planet war und auch kein Stern, sondern eine Raumstation, die damals um die Erde gekreist ist. Der Dr. Burckhardt sagt wieder, das war wahrscheinlich eher eine irdische alte Zivilisation. Da gibt es ja immer verschiedene Meinungen natürlich, die diese Raumstation betrieben haben. Und der interessante Gedanke, interessant ist, dass dieser Raumstation-Gedanke, auch von an unabhängig von Burckhardt, auch von anderen Autoren aufgegriffen worden ist. Der Dieter Bremer, der wurde verlacht, weil Atlantis seiner Meinung nach im Weltraum gelegen hat, im Erdorbit, in Form einer Raumstation. Ich glaube nicht, dass das Atlantis war, aber es könnte identisch sein mit der Raumstation Burckhardts, also mit Nibiru praktisch. Und dann hat der Dieter Bremer, der hat noch zwei andere Autoren aufgebracht, die über Raumstationen in der Antike geschrieben haben. Der eine hieß Vorberger, der andere hieß Brückmann, glaube ich, über die wird aber nur kurz gesprochen. Und dann tauchte noch, und das ist das modernste, die modernste Theorie an der Geschichte, ein Autor auf, der leider relativ unbekannt ist, dessen Buch im Selbstverlag erschienen ist, der heißt Multhammer. Und der hat die Idee aufgebracht, dass ein Mutterschiff um die Erde kreist, und dass die Erde immer noch verwüstet ist, dass Atlantis untergegangen ist und die Menschen in dieser Raumstation, dass die eine Möglichkeit suchen, die Erde wieder so zu restaurieren, wie sie früher mal gewesen ist. Und zu diesem Zweck haben sie eine Simulation, erfunden, dann praktisch ein Hologramm errichtet mit allem, was eine solche, neue Erde enthalten muss, mit Wasser, mit Bergen natürlich, mit Bewässerung und allem drum und dran, Häusern und so weiter und letztlich auch der Mensch. Und diese Simulation ist letztendlich nach Multhammers Meinung nichts anderes als unsere Welt. Das fand ich irgendwie faszinierenden Gedanken. Aber wir haben da auch wieder Mutterschiff, da haben wir dann auch wieder das Raumschiff, das ist dann so ähnlich wie in Matrix, wie im Film. Und er führt das dann noch länger aus, wie er darauf kommt. Der kommt auch mit Platos Höhlengleichnis, das ja auch als Urmutter der Hologramm- oder Simulationstheorie da gesehen wird. Und das hieße dann, dass wir Menschen in einer Simulation leben, gar nicht in der realen Welt. Und dass hier auch Avatare aus der wirklichen Welt hierher kommen zum Teil. Jesus war zum Beispiel einer. Es gäbe auch Botschafter, die lebenslang hier bleiben. Und damit wird auch erklärt, warum die von außen kommen, nicht älter werden zum Beispiel. Warum die in verschiedenen Zeiten, in den gleichen Formen wiederkommen können, weil in der Simulation natürlich die Zeit dann eigentlich dann doch auch eine Illusion ist und die Zeit dort anders vergeht. Also das ist eine aktuelle und Theorie, bei der ich natürlich auch wieder hin und her gerissen ist, weil auf der einen Seite ist es mir wieder zu spekulativ, aber auf der anderen denke ich, der Ansatz ist nicht uninteressant.
Und damit drehen und wenden wir uns wieder wie zu Anfang des Gespräches, wo es ja darum ging, und das sei die Frage, die hattest du mir, glaube ich, innerhalb der ersten 5 Minuten direkt vorweggenommen, mit der Frage, die ich eigentlich zum Ende stellen wollte, mit Stand der Urknall am Anfang von allem. Und das hattest du innerhalb der ersten 5 Minuten direkt beantwortet gefühlt. Wir drehen und wenden uns ja wirklich immer an dieser Thematik, ne? Was ist wirklich jetzt drumherum, ne? Was war davor? Und das eine hat ja mit dem anderen ja zwangsläufig auch zu tun. Und wer wissen möchte, was da konkret vielleicht auch oder konkreter am Anfang war, vielleicht auch ein bestimmtes Interesse an babylonischen Wertschöpfungsmythen hat. Enuma Elish, das hatten wir ganz kurz angesprochen. Oder generell die Restitutionstheorie vielleicht auch interessant finden. Der schaut am besten in Roland M. Horns neues Buch Auf der Suche nach dem Garten Eden, kamen unsere Schöpfer aus einer Raumstation. Ab sofort unter dem Amadeus Verlag auch erhältlich. Der Link ist unter dem Video in der Beschreibung. Und alle anderen Links, die zu deiner Person führen, von oder über dich in jeder Form, natürlich auch in der Videobeschreibung. Roland, ich danke dir sehr für diesen interessanten Austausch und ich würde mir wünschen, dass wir mal über Atlantis sprechen, weil ich glaube, da steckt mehr hinter, als wie ich, glaube ich, in meinem blöden Kopf zu denken mag.
Da sind wir aber so nah beieinander.
Meine lieben Freundinnen und Freunde des JWR Podcast, das war die Ausgabe für diese Woche. Vergesst nicht, das Video zu kommentieren, uns eine Empfehlung auszusprechen und wir sehen uns nächste Woche und bis dahin sage ich Dankeschön, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.
Ja, und ich danke auch sehr für die Einladung.
Gerne, Roland.